Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Mit Maike Rosenplänter.
Wir haben einen Giganten verloren, sagte Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz beim Staatsakt zum Tod von Helmut Schmidt im November 2015. Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte über ihren Vorgänger, Helmut Schmidt war eine Instanz. Und der ehemalige US-Außenminister Henry Kissinger, langjähriger Weggefährte von Helmut Schmidt, bezeichnete ihn als eine Art Weltgewissen. 96 Jahre alt ist Helmut Schmidt geworden und er hat so einiges mitgemacht in seinem Leben. 1962 zum Beispiel wurden Teile seiner Heimatstadt Hamburg von einer Sturmflut unter Wasser gesetzt. Da war er Innensenator und er handelte teilweise auch ohne gesetzliche Grundlage. Als er dann Bundeskanzler war, wurde unter anderem Arbeitgeberpräsident Hans-Martin Schleyer von RAF-Terroristen entführt und wegen der harten Linie von Schmidt ermordet. Hatten wir ja vor ein paar Wochen erst eine Sendung zu. Und dann war er der einzige Bundeskanzler, der in der Bundesrepublik Deutschland durch ein Misstrauensvotum abgesetzt wurde.
Ich gebe das Ergebnis der Wahl bekannt. Von den vollstimmberechtigten Abgeordneten wurden insgesamt 495 Stimmen abgegeben. Von diesen abgegebenen Stimmen waren 495 Stimmen gültig. Mit Ja haben gestimmt 256 Abgeordnete.
Bundestagspräsident Richard Stücklen war das am 1. Oktober 1982, als Helmut Schmidt von Helmut Kohl als Bundeskanzler abgelöst wurde. Dieses Misstrauensvotum, das ist heute genau auf den Tag 35 Jahre her. Und das ist unser Thema heute bei Eine Stunde History. Mit dabei natürlich unsere eigene Institution ohne Zigaretten.
Aus den prall gefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
Hi.
Hi, grüß dich.
Dieses Misstrauensvotum, das hat eine Koalition aus SPD und FDP beendet. Eine Verbindung, die es vorher und nachher nie wieder gegeben hat. Warum ist das auseinandergegangen?
Naja, es gibt wie in jeder langen Beziehung natürlich irgendwann Abnutzungserscheinungen, die man dann bewältigen kann oder eben auch nicht. Und in diesem Fall kamen zu dieser Abnutzung noch zwei weitere politische Gründe, die für die Mehrheit innerhalb der FDP-Bundestagsfraktion entscheidend waren. Der erste Grund war die wirtschaftliche Situation, die nach Auffassung der FDP vom Koalitionspartner SPD nicht richtig angegangen wurde. Und der zweite Grund war die militärische Nachrüstung der NATO. Dieser sogenannte NATO-Doppelbeschluss ging auf eine Initiative von Bundeskanzler Helmut Schmidt zurück. Er hatte mit anderen westlichen Politikern ein atomares Ungleichgewicht zwischen den beiden Militärblöcken NATO und Warschauer Pakt auf der anderen Seite ausgemacht. Daraufhin beschlossen die NATO-Staaten im Dezember 1979 eine atomare Nachrüstung. Im Mai 1981 schlugen sie der UdSSR vor, die westlichen Raketen gar nicht erst aufzustellen, wenn die Sowjetunion ihrerseits die berühmten SS-20 verschrotten würde. Aber die UdSSR ist auf diesen Deal nicht eingegangen.
Ich habe ja in Bonn studiert und viel Zeit auf der Hofgartenwiese vor der Uni verbracht. Und genau da hatte es ja auch eine riesig große Demonstration gegen den NATO-Doppelbeschluss gegeben. Der war ziemlich umstritten in der Bevölkerung, oder?
Und wie? Also die einen waren davon überzeugt, dass die UdSSR mit Europa Böses im Schilde führte und meinten deshalb, die Androhung einer Nachrüstung sei richtig. Die anderen negierten diese sowjetische Absicht und sahen im NATO-Doppelbeschluss eine einseitige Aufrüstung, die zudem noch weitestgehend jedenfalls auf westdeutschem Boden stattfinden würde. Dieser Konflikt in der Bevölkerung, der war nicht erstaunlich. Damit hatten die Strategen des NATO-Doppelbeschlusses im Übrigen auch gerechnet. Anders verhielt es sich mit dem Stimmungsbild innerhalb der SPD, also der größeren Regierungspartei, die hier auch den Kanzler, nämlich Helmut Schmidt, stellte. Die SPD war gegen den Doppelbeschluss und dokumentierte das auch in zahlreichen parteiinternen Entscheidungen. Anders formuliert, Bundeskanzler Helmut Schmidt hatte die Basis seiner Partei nicht mehr hinter sich. Und er hatte noch etwas gegen sich, nämlich die Friedensbewegung, die Anfang der 80er Jahre sehr großen Zulauf hatte.
Und warum war die ein Problem für Schmidt?
Weil sie genau die gegenteiligen Forderungen erhob, die Schmidt für richtig hielt. Das war für den Kanzler eine ziemlich komplizierte Situation, denn erstens waren bei den Veranstaltungen der Friedensbewegung, hast du ja gerade erwähnt, oft eine 500.000 Menschen auf den Beinen und dann traten auch schon mal SPD-Politiker von Rang dort auf, also zum Beispiel Willy Brandt, Erhard Eppler oder auch Oskar Lafontaine. Also man könnte sagen, Helmut Schmidt allein zu Hause und das konnte nicht lange gut gehen.
Helmut Schmidt, der große Staatsmann, der immer eine Institution in Deutschland geblieben ist, obwohl er als einziger Bundeskanzler durch ein Misstrauensvotum abgesetzt wurde.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Heute sind Bundestagsdebatten ja meist eher langweilig. Mal ein Scherzchen hier, mal eine Stichelei da, aber ansonsten platte Reden, immer dieselben Vorwürfe, das normale Politikergeplänkel halt. Helmut Schmidt war dafür bekannt, dass er ein ganz besonderes Talent fürs Reden hatte. Das hat er auch an dem Tag unter Beweis gestellt, als er durch ein Misstrauensvotum abgewählt wurde. Arne Hell hat ein paar Zitate aus dieser Debatte gesammelt und für uns zusammengestellt.
Hier ist das deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Das Ergebnis zählt, auf das Ergebnis kommt es an und das Ergebnis ist sehr befriedigend.
Bundeskanzler Helmut Schmidt und die SPD hatten es noch einmal geschafft. Auch nach der Bundestagswahl 1980 konnte Schmidt als Bundeskanzler weiter regieren. Vor allem dank des guten Ergebnisses seines Koalitionspartners. Die FDP unter Hans-Dietrich Genscher holt mehr als 10% der Stimmen.
Das Wichtigste war, dass es der FDP gelungen ist, ihren Weg zu gehen, aber auch mit der klaren Erklärung, dass sie die Absicht hat, die Regierungskoalition fortzusetzen.
Doch zwischen SPD und FDP knirschte es damals schon ordentlich. Da ist der Streit über den NATO-Doppelbeschluss und die Raketenaufrüstung. Und da ist der Streit über die Wirtschaftspolitik. Die Lage ist schlecht. Fast 2 Millionen Menschen sind arbeitslos. Ein Negativrekord für die Bundesrepublik. Im September 1982 eskaliert der Streit. Außenminister Genscher und die drei anderen Minister der FDP treten von ihren Ämtern zurück.
Die Koalition aus SPD und FDP ist beendet. Sie wie wir haben jetzt die Freiheit, in eigener Verantwortung zu entscheiden.
Helmut Schmidt ist für Neuwahlen. Doch dazu kommt es nicht. Die FDP bildet eine neue Bundesregierung mit CDU und CSU. Am 1. Oktober 1982 wird Helmut Schmidt als Bundeskanzler abgewählt. Durch ein konstruktives Misstrauensvotum nach einer 5-stündigen Bundestagsdebatte, die es in sich hat.
Ihre Handlungsweise ist zwar legal, aber sie hat keine innere moralische Rechtfertigung.
Helmut Schmidt, SPD.
Und weil Sie alle auf der rechten Seite des Hauses dieses spüren, haben die Parteien der CDU, der CSU und der FDP öffentlich verlauten lassen, sie wollten im März 1983 Neuwahlen herbeiführen. Ich setze Zweifel in die Aufrichtigkeit dieser Ankündigung.
Herr Bundeskanzler, Sie haben am 17. September deutlich gemacht, dass diese Koalition zu Ende geht.
Wolfgang Mischnick, FDP.
Wenn Sie dann zulassen, dass das als Verrat gekennzeichnet wird, enttäuscht mich das tief.
Es geht darum, erstens, das Vertrauen der Bürger in die parlamentarische Demokratie neu zu festigen.
Heiner Geißler, CDU.
Zweitens, unser Land aus der schwersten Wirtschafts- und Sozialkrise der Nachkriegszeit wieder herauszuführen.
Ich finde, dass beide dies nicht verdient haben. Helmut Schmidt ohne Wählervotum gestürzt zu werden und Sie, Helmut Kohl, ohne Wählervotum zur Kanzlerschaft zu gelangen.
Hildegard Hambrücher, FDP.
Also diese beiden Vorgänge haben nach meinem Empfinden das Odium des verletzten demokratischen Anstands.
Was ich hier gehört habe, kann ich teilweise nur verstehen als einen Anschlag auf unsere Verfassung. Meine sehr verehrten Damen und Herren, noch habe ich das Recht, hier zu reden. Wenn das ein Anschlag auf die Verfassung sein soll, dann muss sich die Führung der FDP fragen, ob sie wirklich mit solcher Illiberalität und Intoleranz eine Verbindung eingehen will.
unter Demokraten. Lassen Sie uns doch in der ganzen Leidenschaft der Stunde nicht das zerstören, was diese Republik in 30 Jahren auf unserer Verfassung aufgebaut hat.
Helmut Kohl, CDU.
Und wenn im Rahmen dieser Verfassung entschieden, gearbeitet, gekämpft wird, dann kann das nicht unmoralisch und schon gar nicht unchristlich sein, Frau Kollegin.
Ich frage Sie, Herr Dr. Kohl, nehmen Sie die Wahl an?
Herr Präsident, ich nehme die Wahl an.
Damit verbinde ich den Dank für den bisherigen Bundeskanzler und die Mitglieder seiner Regierung.
Der 1. Oktober 1982, der Tag, an dem Helmut Schmidt durch ein Misstrauensvotum als Bundeskanzler abgesetzt wurde. Arne Hell hat für uns ein paar Stimmen von damals zusammengestellt. Dass es nicht klappt in einer Partnerschaft oder in unserem Fall einer Koalition, liegt ja in der Regel an beiden Seiten. In unserem Beispiel waren es die SPD und die FDP, deren Koalition in die Brüche gegangen ist. Etwa 4 Wochen vor dem konstruktiven Misstrauensvotum sind alle FDP-Minister von ihren Ämtern zurückgetreten. Einer von ihnen war Gerhard Baum. Er war damals Bundesminister des Inneren und kann uns jetzt ein bisschen was aus dieser Zeit erzählen. Hallo, Herr Baum.
Hallo.
Sie als FDP sind ja damals ein Bündnis mit der SPD eingegangen, das Sie dann wegen Unstimmigkeiten über die politische Ausrichtung verlassen haben. Wie wurde dieser Wechsel zur CDU-CSU, der danach ja dann erfolgte, denn damals innerhalb der Fraktion diskutiert? Gab es da verschiedene Positionen?
Also zunächst möchte ich sagen, ich habe die Koalition nicht verlassen. Ich gehöre zu denen, die dagegen protestiert haben, und ich habe auch dazu im Bundestag geredet und habe gesagt, ich kann Ihnen, Herrn Kohl, das Vertrauen nicht aussprechen und Ihnen, Herr Schmidt, das Misstrauen nicht entgegenbringen. Ich bin auch als Einziger nicht mehr in das Kabinett Kohl eingetreten, obwohl es mir angeboten war. Also es war eine Sturzgeburt, die aber vorbereitet worden war. Die Parteien hatten sich in der Tat auseinandergelebt. Was wir, meine Freunde und ich, wir waren eine starke Minderheit, bemängelt haben, war die Art und Weise des Auseinandergehens, die damals von unseren Anhängern und Wählern nicht verstanden wurden. Wir hatten 1980 also einen Wahlerfolg erzielt mit unserer klaren Aussage zur Fortsetzung der sozialliberalen Koalition. Und wir empfanden es als Verrat am Wähler, nun sang- und klanglos diese Koalition zu verlassen. Es gab Gründe dafür. Die Gründe lagen in der Wirtschafts- und Sozialpolitik. Sie lagen in der Außenpolitik, in der Frage des NATO-Doppelbeschlusses. Das ist alles nicht zu bestreiten. Aber die Art und Weise, wie die FDP in diese Situation geraten ist, hat unseren schärfsten Widerspruch erfahren.
Das heißt, es gab da zwei Positionen, zwei Seiten in dieser Debatte.
Ja, es wurde nicht ehrlich gespielt. Nicht? Also es gab, ich gehörte doch zum engsten Führungskreis. Und ein Teil meiner Freunde auch, wir fühlten uns irgendwo übertölpelt. Die Trennung wurde von einer bestimmten Gruppierung in der Partei betrieben, ohne dass irgendwie in den Gremien der Partei eine ernsthafte, offene Diskussion stattgefunden hat. Das war wirklich beklagenswert. Und als dann betrieben wurde, die Sache von Graf Lambsdorff und dem Wirtschaftsflügel, und der bewusst eine provokative Agenda aufgestellt hat für die zukünftigen Aufgaben der Koalition. Dem konnte der Schmidt der SPD gar nicht zustimmen. Und damit ist dann die Sache zum Bruch gekommen. Und die Situation war so, dass wir als Schuldigen dastanden. Wir, die FDP, hatten das verraten, was wir dem Wähler eigentlich versprochen hatten, nämlich die Fortsetzung.
Waren denn die Differenzen Ihrer Meinung nach zwischen SPD und FDP wirklich unüberbrückbar oder hätte es da eine Lösung gegeben?
Es waren starke Differenzen, aber man hätte es weiter versuchen müssen. Und wenn man auseinanderging, ich will das gar nicht ausschließen, dass das passiert wäre, dann hätte man das nach einem plausiblen, ernsthaften Versuch der Fortsetzung machen müssen, aber nicht so, wie es geschehen ist und unter Aufgabe auch dann in der Regierung Kohl unter Aufgabe liberaler Positionen.
So, dann war Helmut Schmidt abgesetzt und Helmut Kohl wurde zum Bundeskanzler gewählt. Das Ganze hatte ja vermutlich auch ein Vorspiel. Was war da los in diesen Tagen vor der Bundestagssitzung am 1. Oktober 82?
Naja, gut, es, Es ist in hohem Maße, gab es Hintergrundgespräche, nicht? Also wir waren jetzt diejenigen, die ich vertreten habe in meiner Rede, waren etwa 18 Bundestagsabgeordneten der FDP, waren ja an all den Dingen nicht beteiligt. Man ging über uns hinweg.
Da wurde überhaupt nicht diskutiert?
Ja, natürlich wurde heftig diskutiert, aber wir haben doch überhaupt keine Kontakte mit der CDU gehabt. Das haben die anderen gehabt. Die haben doch eine neue Koalition aufgebaut, nicht wir.
Okay, das heißt, Sie wurden da vor vollendete Tatsachen am 1. Oktober
ja,
gestellt?
Ja, wir wurden ziemlich vor vollendete Tatsachen gestellt. Und es ist ja auch dann passiert, dass ein Teil meiner Freunde, sehr gute Repräsentanten des sozialen Liberalismus, also Frau Matthias Mayer, Frau Heugen, Herr von Schöler, andere, die Partei verlassen haben, viele Mitglieder sind gegangen und auch Funktionäre. Es war eine tiefe Zäsur in der Geschichte der FDP, von der sie sich lange nicht mehr erholt hat. Und auch dieses Ausscheiden im Bundestag 2013 ist eine Spätfolge dieses Koalitionsbruchs gewesen, weil die FDP sich danach in der Regierung Kohl einseitig als Wirtschaftspartei verstanden hat.
Warum haben Sie entschieden, dass Sie bleiben wollen?
Ich war immer der Meinung, es muss eine liberale Partei in Deutschland geben. Und es gab keine andere. Und die einzige Alternative wäre gewesen, dass man mit der Politik aufhört. Das wollte ich auch nicht. Und wir wollten einfach versuchen, die Partei wieder in eine Richtung zu bringen, die einem ganzheitlichen Liberalismus entsprach. Also auch Bürger- und Menschenrechte, Umweltschutz, also weiche Themen mit einbezog. Das wollten wir versuchen. Und wir waren natürlich auch eine gute Truppe an für sich. Das war Frau Hambrücher, das war Burkhard Hirsch und viele andere. Also auch diese Freunde hielten mich in der FDP.
Gerhard Baum war das. Er war dabei beim konstruktiven Misstrauensvotum gegen Helmut Schmidt und hat uns erzählt, wie er als Beteiligter das Ganze in Erinnerung hat. Danke Ihnen dafür.
Alles Gute.
Deutschlandfunk Nova.
Matthias, das Misstrauensvotum gegen Helmut Schmidt im Oktober 82, das war das einzige, durch das dann tatsächlich der Bundeskanzler abgesetzt wurde. Aber es war nicht das einzige Misstrauensvotum in der Geschichte der Bundesrepublik. Das erste, das gab es 10 Jahre davor, 1972, und traf den damaligen Bundeskanzler Willy Brandt. Was waren die Gründe für diesen Versuch?
Naja, genau wie 1982 war es eine große politische Frage, die alle Menschen in Deutschland bewegt hat, nämlich die sogenannten Ostverträge der sozialliberalen Koalition unter Brandt-Scheel. Diese Politik der Aussöhnung mit den ehemaligen Kriegsgegnern im Osten Europas, die spaltete die westdeutsche Gesellschaft in zwei scheinbar unversöhnlich sich gegenüberstehende Lager. Die einen empfanden diese Politik als Verrat an den Deutschen in der DDR, deren Staat durch die Verträge der Ostpolitik zwar nicht ausdrücklich, aber de facto eben doch anerkannt wurde. Und sie klagten, dass die deutschen Ostgebiete, die seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs zu Polen gehörten, nun völkerrechtlich abgetreten würden. Die anderen, die jubelten, weil nämlich es endlich eine Aussöhnung geben würde mit den Staaten Osteuropas, nachdem Konrad Adenauer in den 50er Jahren ja die Versöhnung mit Frankreich und auch mit Israel auf den Weg gebracht hatte.
Und die CDU war gegen diese Ostverträge.
Genau, insbesondere die Heimatvertriebenen innerhalb von CDU und CSU, aber auch deren Lobbyverbände, die initiierten einen heftigen Druck auf die Regierung, der nicht ohne Wirkung blieb. Brandt regierte damals mit einer sehr dünnen Mehrheit von etwas mehr als 10 Stimmen. Und in den ersten Jahren der sozialliberalen Koalition hatte es einige Fraktionswechsel gegeben, sodass diese Mehrheit immer dünner geworden war. Und im Februar 1972, da wechselten ein weiterer SPD-Abgeordneter zur CDU. 2 Monate später folgte ein FDP-Politiker. Und als dann noch 2 weitere FDP-Abgeordnete sagten, dass sie im Falle eines konstruktiven Misstrauensvotums für den Kandidaten der Opposition, nämlich Rainer Barzel, stimmen würden, da hatten CDU und CSU eine Mehrheit der Stimmen auf ihrer Seite. Also, sie wagten den Sprung und stellten den Antrag auf ein konstruktives Misstrauen gegen Bundeskanzler Willy Brandt.
Und?
Es ging schief. Sie verfehlten die Mehrheit und Brandt blieb Kanzler. Es wurde natürlich sofort gemunkelt, da sei Bestechung im Spiel gewesen und jahrelang beherrschte das Thema das öffentliche Interesse. Es dauerte tatsächlich einige Zeit, bis dann aus dieser Spekulation Gewissheit wurde, ja, es war Bestechung im Spiel. Willy Brandt also blieb im Amt, stellte im Sommer 1972 die Vertrauensfrage, die er mit Absicht verloren hat, sodass es im November 1972 Neuwahlen geben musste. Und diese Wahl hat Brandt und mit ihm die sozialliberale Koalition haushoch gewonnen, sodass die Ostpolitik fortgesetzt werden konnte. Die Union hat dann übrigens auch bald ihren Frieden mit diesen Verträgen gemacht.
Zweimal in der Geschichte der Bundesrepublik haben große politische Fragen zur Spaltung von Koalitionen geführt und es wurde ein Misstrauensvotum gegen den regierenden Bundeskanzler durchgeführt. Einmal mit Erfolg. Helmut Schmidt wurde 1982 von Helmut Kohl abgelöst.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Wir haben ja eben schon über das erste gescheiterte konstruktive Misstrauensvotum gesprochen. Da sollte ja Willy Brandt als Bundeskanzler abgesetzt werden. Da ging es ja, genau wie bei Helmut Schmidt, um große politische Fragen, die zu Unstimmigkeiten in der Koalition geführt haben. Die sogenannten Ostverträge zum Beispiel. Wir wollen da aber nochmal etwas tiefer einsteigen. Und deshalb spreche ich jetzt mit Professorin Daniela Münkel. Sie ist Historikerin und jetzt Projektleiterin beim Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen. Hallo Frau Münkel.
Guten Tag.
Wenn es geklappt hätte mit dem Misstrauensvotum gegen Willy Brandt, dann wäre Rainer Barzel als neuer Bundeskanzler eingesetzt worden. So war es zumindest der Plan der Koalition. Was hätte er anders gemacht als die sozialliberale Koalition?
Ja, das ist schwierig zu sagen, denn die CDU war in einer Zwickmühle, denn die Auseinandersetzung um die Ostverträge, da hatte man Stellung bezogen dagegen. Und so hätte man nicht gleich die Ostverträge ratifizieren können. Allerdings ist anzunehmen, dass mittelfristig man es hätte doch tun müssen, denn es gab letztlich keinen Weg hinter diese Verträge zurück.
Und wie ist Willy Brandt mit diesem Misstrauensvotum umgegangen?
Naja, auch das ist eine schwierige Situation und Lage gewesen für ihn. Die Mehrheit der Koalition war weg. Es war also mehr als prekär. Allerdings haben ihn seine Parteigenossen beruhigt. So schreibt er in seinen Memoiren, dass der damalige SPD-Schatzmeister Alfred Nau zu ihm gesagt habe, er habe ein gutes Gefühl, dass alles gut über die Bühne ginge. Allerdings waren andere skeptischer. Horst Ehmke als Chef des Kanzleramtes ließ schon die Akten zusammenpacken.
Das Instrument des Misstrauensvotums, das steht ja im Grundgesetz, aber vor Willy Brandt war es noch nie angewandt worden, war also auch für die Bevölkerung was ganz Neues. Wie wurde das denn in der Öffentlichkeit diskutiert?
Ja, das wurde natürlich sehr kontrovers diskutiert. Die Ostverträge hatten die Nation gespalten und die Zeit sprach damals von einem verbalen Bürgerkrieg, der stattfand. Ein Großteil der Bevölkerung war auf der Seite der Regierung. Und so haben während des Misstrauensvotums im Vorfeld und auch danach zahlreiche Streiks stattgefunden und Sympathiekundgebungen für Willy Brandt wurden abgehalten. Es gab natürlich auch das konservative Lager, die natürlich das Vorgehen der CDU/CSU begrüßt haben.
Ursache für das Misstrauensvotum war ja, Sie haben es eben schon gesagt, die Politik Brandts gegenüber dem Osten. Er wollte, dass die Situation zwischen den beiden Staaten sich entspannt und es eventuell auch eine Art Zusammenarbeit gibt. War also für die damalige DDR nicht ganz unnütz, dass er Bundeskanzler der Bundesrepublik bleibt. Und das Misstrauensvotum, das scheiterte dann an 2 Stimmen und da kam später raus, dass die von der Stasi gekauft waren. Wie und wann ist das denn rausgekommen?
Ja, das ist rausgekommen 1991 zumindest bei einer Stimme, eben nach dem Fall der Mauer und der Öffnung der Stasi-Archive. Da hat man diese Unterlagen gefunden. Aber dass etwas nicht stimmte, war schon vorher bekannt. 1973 hat der CDU-Abgeordnete Julius Steiner ein Interview gegeben, indem er behauptet hat, 50.000 D-Mark von dem Geschäftsführer der SPD, Kai Wienand, bekommen zu haben und dann gegen das Misstrauensvotum gestimmt zu haben. Und dass er aber von der Stasi bezahlt worden war, das ist eben erst 1991 herausgekommen. Es musste allerdings noch einen zweiten Fall geben und das war höchstwahrscheinlich der CSU-Abgeordnete Leo Wagner und das ist im Jahr 2000 bekannt geworden.
Das heißt, das konnte man dann auch damals anhand von Stasi-Unterlagen oder sonstigem nachvollziehen?
Das konnte man nachvollziehen. Im Falle Wagner ist es nicht hundertprozentig nachweisbar, aber alle Indizien sprechen dafür. Wagner war im Gegensatz zu Steiner eben nicht direkt für die Stasi tätig, sondern das Ganze lief damals über einen Mittelsmann, den Journalisten Fleißmann, der als IM Dürer für die Stasi tätig war.
Das erste konstruktive Misstrauensvotum gegen Willy Brandt haben wir mit Professorin Daniela Münkel gesprochen. Danke Ihnen dafür.
Bitteschön.
Der Bundestag kann dem Bundeskanzler das Misstrauen nur dadurch aussprechen, dass er mit der Mehrheit seiner Mitglieder einen Nachfolger wählt und den Bundespräsidenten ersucht, den Bundeskanzler zu entlassen. Das steht im Grundgesetz, Artikel 67. Ist ja gut, dass wir sowas haben, wurde ja auch schon zweimal genutzt. Darüber sprechen wir ja heute hier bei Eine Stunde History. Aber wie kommt man als Gesetzgeber eigentlich dazu, in eine Gesetzesgrundlage für einen damals neu gebildeten Staat so einen Schleudersitzparagrafen direkt einzubauen? Besprechen wir mit Professor Manfred Görtemarker. Er ist Historiker, Buchautor und Experte für die deutsch-deutsche Geschichte. Hallo, Herr Görtemarker.
Grüße Sie.
Als das Grundgesetz geschrieben wurde, da hatte man ja vor allem die Weimarer Republik als, ich sag mal, Vorlage. Wie war denn in deren Verfassung die Frage geregelt, ob und wie eine Opposition die Regierung absetzen konnte?
Das Problem besteht ja bei Verfassungen grundsätzlich darin, dass es nicht nur für Schönwettertage gemacht sein muss, sondern dass eben auch in schwierigen Situationen die Verfassung funktionieren muss. Und dazu gehört ganz vorrangig natürlich die Ablösung einer Regierung durch eine andere, wenn diese Regierung die Mehrheit verloren hat. In der Weimarer Republik hat man das auf eine sehr komplizierte Weise gelöst oder eigentlich auch gar nicht gelöst, wenn man so will. Denn Artikel 54 der Weimarer Verfassung besagt, dass der Reichskanzler und die Reichsminister zu ihrer Amtsführung des Vertrauens des Reichstages bedürfen. Und jedes Mitglied der Reichsregierung musste zurücktreten, wenn ihm der Reichstag durch ausdrücklichen Beschluss sein Vertrauen entzog. Das nennt man sozusagen das destruktive Misstrauensvotum. Das heißt also, hier bestand die Gefahr, dass die Reichsregierung allmählich ihre Mitglieder verlor. Und dann war natürlich die Frage, wie soll dann überhaupt eine Regierung möglich sein? Und dann gab es in der Weimarer Verfassung eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder, dass der Reichspräsident mit Hilfe des Artikels 48 über Notverordnungen mitregierte oder eben, dass der Reichspräsident den Reichstag auflöste und dann Neuwahlen ausschrieb.
Und damit hatte man nicht so gute Erfahrungen gemacht?
Damit hat man sehr schlechte Erfahrungen gemacht, denn wir haben natürlich in der Weimarer Republik die Situation gehabt, dass es eben außer in einigen Phasen der Republik destruktive Mehrheiten von links und von rechts gab. Das heißt also die Kommunisten auf der einen Seite, die Deutschnationalen und vor allen Dingen die Nazis auf der anderen Seite haben zwar gegen die Republik opponiert, konnten sich aber nicht auf eine gemeinsame Regierung selbstverständlich einigen, weil sie natürlich ideologisch meilenweit voneinander entfernt waren. Und dann hat man eben die Situation, dass man im Grunde kein funktionierendes Parlament mehr hat. Und wenn man das nicht hat, dann gibt es eben auch keine Mehrheiten für die Regierung.
So, und dann kam die Gründung der Bundesrepublik Deutschland und damit eben auch die Aufgabe, dafür ein Gesetz zu schreiben. Dafür war die Parlamentarische Versammlung zuständig. Wer ist denn da auf die Idee gekommen, so ein konstruktives Misstrauensvotum einzubauen?
Also die Idee ist ganz konkret von einem Mitarbeiter des württembergischen Justizministers Josef Beierle ins Spiel gebracht worden, von Rechtsanwalt Otto Küster nämlich, der also schon in Herrenchiemsee, also im Verfassungskonvent, nicht erst im Parlamentarischen Rat, anregte, man könne ein, wie er das nannte, ein qualifiziertes Misstrauensvotum vorsehen, das die Regierung zum Rücktritt zwinge. Nämlich indem man etwa an einen Parlamentsbeschluss denke, der dann einen neuen Mann mit der Bildung einer neuen Regierung beauftragen sollte. Und in diesem Falle würde der Vorschlag eines neuen Bundeskanzlers dann an den Bundespräsidenten gehen. Und damit würde dann ein neuer Kanzler eine neue Regierung bilden. Also das war so der Vorschlag, den Otto Küster hier machte, im Verfassungskonvent von Herrenchiemsee, wie gesagt, 1948. Allerdings ist es so, dass dieser Vorschlag eben auch nicht vom Himmel fiel, sondern angesichts der Weimarer Staatskrise in den 20er Jahren haben natürlich Verfassungsexperten und Politikwissenschaftler, wie zum Beispiel Ernst Fraenkel, sich natürlich auch schon Gedanken gemacht darüber, wie man die Staatskrise beheben könnte. Und auch Fraenkel hat schon Ende der 1920er Jahre eine Verhinderung von Parlamentsobstruktion durch eine Verfassungsreform gefordert. Und deswegen betrachten manche ihn auch als den eigentlichen Vater des konstruktiven Misstrauensvotums. Das ist aber nicht ganz korrekt, denn das, was hier konkret ins Grundgesetz gelangte, stammt eben tatsächlich von Otto Küster als Idee und ist dann vom Parlamentarischen Rat aufgegriffen worden.
Zweimal ist das Ganze dann eingesetzt worden, nämlich 1972 und 1982. Waren das eine Art Feuertaufe für die Demokratie?
Also die Feuertaufe einer Demokratie besteht grundsätzlich zunächst mal in einem Machtwechsel. Und diesen Machtwechsel hatten wir ja zum ersten Mal 1969, als dann mit Willy Brandt ein SPD-Kanzler gewählt wurde. Vorher hatte es nur Kanzler aus den Reihen der CDU-CSU gegeben. Also insofern war die Feuertaufe eigentlich schon 1969 bestanden.
Sagt Professor Manfred Görtemarker, wir haben darüber gesprochen, wie man überhaupt auf die Idee kommen kann, als Gesetzgeber ein Gesetz wie den Paragraphen 67, das konstruktive Misstrauensvotum, zu erschaffen. Danke Ihnen für die Information.
Bitteschön.
Deutschlandfunk Nova.
Was ich interessant finde, Matthias, so ein konstruktives Misstrauensvotum, das richtet sich ja im Grunde gegen ein demokratisch zustande gekommenes Wahlergebnis. Die Wähler haben in unserem Fall der SPD die meisten Stimmen gegeben. Die ist eine Koalition mit der FDP eingegangen und plötzlich regiert ein Bundeskanzler der CDU, weil es zwischen den Koalitionspartnern nicht mehr richtig funktioniert hat.
Ja, aber wir haben ja heute auch gehört, dass damit so etwas wie ein, sagen wir mal, wilder Putsch mit Ausnahmezustand und Generalstreik und möglicherweise Toten oder zumindest Gewaltanwendung vermieden werden soll und auch tatsächlich bisher jedenfalls in unserer Geschichte vermieden werden konnte. Denn in beiden Fällen hat es zwar Aufregung gegeben und heftige Debatten über die moralische und die ethische Legitimität, aber das war es dann auch. Insofern stimmt der Einwand, dass ein Wahlergebnis in sein Gegenteil verkehrt werden kann, aber in beiden Fällen wurden sofort Neuwahlen abgehalten, um ein demokratisches Votum über den Vorgang nachträglich einzuholen. Und in beiden Fällen gab es eine große Zustimmung zum Ergebnis des konstruktiven Misstrauensvotums.
Kann denn so ein konstruktives Misstrauensvotum in irgendeiner Art und Weise missbraucht werden?
Nein, kann es eigentlich nicht, es sei denn, es säßen Hunderte von politischen Hasardeuren gleichzeitig im Parlament. Denn dadurch, dass diejenigen, die eine Regierung stürzen wollen, gleichzeitig auch eine neue Regierung mit der Mehrheit des Parlaments wählen müssen, kann es keine Sedisvakanz geben, also eine regierungslose Zeit. Eine solche Situation ließe sich natürlich schneller und besser für einen Putsch mit all seinen Folgen nutzen. Aber genau das soll ja verhindert werden. Insofern ist der Artikel 67 des Grundgesetzes ganz sinnvoll und bisher jedenfalls auch wirksam. Und der lautet: Der Bundestag kann dem Bundeskanzler das Misstrauen nur dadurch aussprechen, dass er mit der Mehrheit seiner Mitglieder einen Nachfolger wählt und den Bundespräsidenten ersucht, den Bundeskanzler zu entlassen. Der Bundespräsident muss dem Ersuchen entsprechen und den Gewählten ernennen.
Das aus Sicht der FDP und CDU geglückte Misstrauensvotum gegen Helmut Schmidt 1982. Das war unser Thema heute. Könnt ihr auch nochmal nachhören als Podcast auf deutschlandfunknova.de oder bei dem Streaming-Anbieter eures Vertrauens. Nächste Woche schauen wir auf Guernica. Das ist eine Stadt in Spanien in der autonomen Region Baskenland. Diese Stadt wurde im April 1937 im Spanischen Bürgerkrieg bombardiert. Mehrere hundert Menschen starben und die Stadt wurde fast vollständig zerstört. Der Auslöser dafür waren viele Menschen, Zivilisten, die zu einem Markt gegangen sind und von den Angreifern für Truppen gehalten wurden. Die ganze Geschichte nächste Woche hier bei Eine Stunde History. Bis dahin wünschen wir euch eine schöne und friedliche Zeit. Macht's gut.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Jeden Sonntag um 19 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.